Ja, schön, dass ihr da seid, ihr Lieben. Auch natürlich an den Monitoren. Wir beide schon wieder hier vorne.
Wir stehen einfach ganz vorne.
Ja, letzte Woche haben wir den ersten Teil von einer zweiteiligen Serie gemacht, vom Hohelied. Und heute dürfen wir den Teil 2 machen. Und ja, die einen oder anderen waren da, vielleicht auch am Bildschirm. Vielleicht sind aber auch ein paar zum ersten Mal dabei und wissen jetzt nicht, was war da jetzt letzte Woche. Wir wollen deswegen einen ganz kurzen Rückblick machen. Wo sind wir hergekommen? Und dann wollen wir in den Hauptteil, sage ich mal, für heute einsteigen. Hohelied der Liebe, wie kommen wir dazu? Wir haben eine Zeit in Amerika gelebt und waren dort in der IHOP in Atlanta. Und da hat der Pastor mal über das Hohelied eine Serie gemacht. Und ich fand es damals so beeindruckend, weil ich dachte, krass, das, was er über das Hohelied der Liebe hier sagt, es ist ganz anders wie das, was ich von dem Buch bisher dachte. Und deswegen habe ich gedacht, hey, das können wir doch mal weitergeben. Und Sarah hat sich dann überreden lassen, mitzumachen.
Genau, also ich habe einige Bücher gelesen von Mike Bickel und dem ist das so sein Lebensthema. Einfach über das Hohelied zu lehren und da die Leidenschaft zu erkennen, die Jesus für uns hat und die Leidenschaft, zu der wir auch berufen sind. Und im Buch des Hohelieds, das offenbart eigentlich das leidenschaftliche Verlangen Gottes nach seiner noch unreifen Braut, also nach alle von uns. Und es ist voller Emotionen. Und der Heilige Geist, der möchte, dass wir erkennen, wie Gott fühlt. Also so richtig die Gefühle erkennen. Und wonach er sich auch tief in seinem Herzen sehnt. Und das kann für uns wie so ein Sprungbrett auch sein, um tiefere Begegnungen mit Jesus zu erleben. Und seit wir uns jetzt auch näher damit befassen, eigentlich 2 Wochen am Stück quasi, desto mehr merkt man so, hey wow, also das ist echt krass, was da drin steckt. Wir können heute nur ganz, ganz oberflächlich, genau, wir haben gebeten um Fotos, genau, also wir können heute nur ganz, ganz oberflächlich da drüber gehen, einfach wegen der Zeit. Es sind eigentlich nur 8 Kapitel, aber da steckt so viel drin, auch in der Bildsprache, also da ist von die Augen sind wie Tauben und dann zu überlegen, hey, was bedeutet Tauben in der Bibel? Was bedeutet Tauben im Judentum damals? Und dann kommt man da auf Sachen, wo man im Leben nicht gedacht hätte. Also wenn ihr da merkt, hey, manches ist vielleicht ziemlich komisch, was mir auch erzählen oder so. Hey, das kann ich ja kaum glauben. Befasst euch echt näher damit, da steckt mega viel drin.
Ja, nochmal zur Erinnerung, wenn man das Buch liest, dann geht es theoretisch um 3 Personen, hauptsächlich um den Salomo, dann geht es um die Sulamit, das war wahrscheinlich seine erste Frau, und es geht um die Töchter Jerusalems. Und jetzt könnte man denken, jawohl, das ist so die Liebesgeschichte, das war auch mein Eindruck von dem Buch oder das, was ich bis zu dem Zeitpunkt gedacht hatte. Das ist halt die Liebesgeschichte und ist toll und ja, einfach schön beschreiben sie sich so gegenseitig. Der Blick, den wir aber auf das Buch legen wollen, den nennt man den allegorischen Blick, wo der Salomo als der Bräutigam, als Jesus dargestellt wird, wo die Braut, die Sulamit ist. Und ja, die Braut, das sind wir, das ist die Gemeinde, das bist du, das bin ich. Und die Töchter Jerusalems, die sind auch beschrieben. Da geht es auch um Christen, die auch Jesus kennen, aber vielleicht so ja, das Feuer für ihn irgendwo noch nicht so haben oder einfach noch nicht so voll in der feurigen Nachfolge sind. Genau. Oder es kann auch ein geistlicher Zustand sein, so ein bisschen lasch, ein bisschen lauwarm nur, nicht heiß, nicht brennend. Genau. Und wir haben letztes Mal 4 Kernaussagen gebracht und die wollen wir in 1 Minute noch mal kurz wiederholen.
Mal sehen, ob man das schafft. Also, schwarz bin ich doch schön, war die Aussage. Einfach das Bild, hey, ich bin sündig, ich bin schwach, ich mache Fehler. Und Gott sagt, hey, du bist wunderschön. Schwarz bin ich und trotzdem schön.
Die zweite war Sehnsucht haben, denn ich bin krank vor Liebe. Einfach so merke, hey, wow, ich brauche Jesus. Ich brauche Jesus mehr als alles andere in meinem Leben.
Und dann dieser Ausdruck, du hast mir das Herz genommen mit einem Blick aus deinen Augen. Das sagt Jesus zu mir, zu dir, hey, er ist wie verliebt in dich, er liebt dich leidenschaftlich.
Und der vierte Punkt, den wir letztes Mal hatten, die Hauptaussage, das war, dass Jesus uns bittet und sagt, lege mich wie ein Siegel auf dein Herz. Also, dass wir unser Herz versiegeln mit ihm, dass er Besitz von unserem Herz einnehmen darf und mit seiner feurigen Liebe uns komplett erfüllen darf.
Genau, und heute im Teil 2 haben wir viel vor, und zwar 14 Punkte wollen wir durchs Hohelied durchgehen. Also ihr werdet es schaffen und wir auch. Also es sind eigentlich nur 8 Kapitel, aber da in diese Kapitel steckt eine Reise drin von der Braut und ihrem Bräutigam. Also was die zusammen erleben, wie sie sich quasi entwickelt. Und es sind geistliche Phasen, die jeder Gläubige durchlebt. Also hochinteressant. Und auch, wie der Heilige Geist möchte, dass wir in der jeweiligen Phase reagieren. Und die Frage für mich oder für euch kann einfach sein, dass ihr euch überlegen könnt, hey, wo stehe ich denn auf dieser Reise? Wo bin ich? Und was möchte der Heilige Geist, wie ich reagiere? Oder was für mich als nächster Punkt dran ist? Es sind diese 8 Kapitel, und in den ersten 4 Kapitel, da geht's drum um das Erbe der Braut. Also was bekomme ich von Jesus? Friede, Freude und so weiter. Und die Braut erkennt es da, hey, was alles ihr zur Verfügung steht, und freut sich einfach mega darüber. Und die Betonung liegt so auf Gottes Herz. Er will sie gewinnen, damit sie ihn genießt und einfach selber Freude hat. Und dann kommt ein Wechsel mitten im Buch. Da vollzieht sich eine vollständige Änderung des Blickwinkels. Da geht's dann um das Erbteil von Jesu. Also Gott möchte, dass Jesus eine Braut bekommt, die voller Leidenschaft für ihn ist und zur Herrlichkeit und zur Ehre Gottes lebt. Also nimm mal dieses, hey, für mich, dass es mir gut geht, dass ich ihn spüre und so, sondern, hey, dass ich umgestaltet werde in sein Bild, damit Jesus diese wunderschöne Braut nachher bekommen darf. Und ich möchte einfach noch schön zum Anfang beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist, Heiliger Geist, danke, dass du da bist. Und wir bitten dich, wie die Braut am Anfang dieses Buches, dass du uns küsst mit den Küssen deines Wortes. Herr, wir brauchen dein Wort tief in unserem Herzen drin. Wir brauchen eine Begegnung mit dir. Berühr du uns. Amen. Und ganz am Anfang spricht die Braut ihre Lebensvision aus. Ich weiß nicht, ob ihr eine Lebensvision für euch habt. Die Frau hier sagt, zieh mich dir nach, so wollen wir laufen. Das sind 2 Teile. Der erste Teil bedeutet, zieh mich dir nach, einfach Intimität und Freundschaft mit Jesus. Herr Jesus, zieh mich ganz nah zu dir, zieh mich ganz nah zu dir her. Und der zweite Teil, so wollen wir laufen, bedeutet, hey, lass uns losgehen, lass uns gemeinsam die Welt verändern. Dienst an andere, auch Gehorsam mit Jesus. Hey, zieh mich an dein Herz und dann lass uns losgehen. Und falls ihr mal eine Lebensvision entwickeln wollt, ist es wichtig, dass die beide Teile enthält. Dass unsere Beziehung mit Jesus da drin vorkommt und aber auch dieses andere, der Dienst an anderen. Und die Reise der Braut, das ist unser erster Punkt, die fängt erstmal an mit einer geistlichen Krise. Eine Krise, so umgangssprachlich, denkt man ja immer, das ist so was Schlimmes. Aber Krisen sind einfach alle möglichen Ereignisse. Hochzeit ist zum Beispiel auch eine Krise. Also Geburt.
Also unsere Hochzeit war keine Krise.
Ah, naja, doch, ein bisschen schon.
Ja, das
erzählen wir euch mal bei der Genau, also Geburt ist zum Beispiel eine Krise. Einfach ein Ereignis im Leben, das sehr einschneidend ist. Das kann dann nachher, kann was Gutes aus einer Krise entstehen. Aber es kann einfach schwierig sein. Und bei dieser Braut hier beginnt es einfach damit, sie bittet Jesus drum, hey, küsse mich mit den Worten deines Mundes. Also sie ist total verliebt in Jesus, so diese erste Liebe. Sie erkennt dieses, schwarz bin ich doch schön. Sie erkennt, hey, obwohl ich Sünde habe, obwohl ich nicht irgendwie schon weit bin, findet Gott mich doch voll toll. Und sie ist voll begeistert und sagt, hey, jetzt gehe ich richtig los. Jetzt möchte ich die Welt verändern und losgehen. Und in ihrem Eifer tut sie Sachen und gerät dann sofort leider in eine Sackgasse. Da steht, sie haben meiner Mutter Söhne, muss kurz hier nachlesen, meiner Mutter Söhne zürnten mir, weil sie haben mich zur Hüterin der Weinberge gesetzt, aber meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. die Söhne der Mütter, das sind so, die Mutter ist so, soll so die Gemeinde sein. Und das sind quasi andere aus der Gemeinde, vielleicht Leiter, vielleicht Mitgemeindeglieder. Und die sind mit ihr beleidigt, sie zürnen ihr. Weil die haben ihr Aufgaben gegeben, weil sie war ja so begeistert für Jesus. Juhu, ich will was machen. Und dann haben die gesagt, hey, hier kann man was machen, hier kannst du was machen, da noch vielleicht. Und dann hat sie das alles gemacht, weil sie vielleicht nicht Nein sagen konnte oder weil sie dachte, hey, es gibt so viele gute Sachen zu tun, lass uns anfangen. Aber ihren eigenen Weinberg hat sie nicht gehütet. Das bedeutet einfach, sie hat auf ihre Beziehung zu Jesus, die ist leider verloren gegangen in dem vielen Tun, in dem vielen Machen, irgendwas, was gut ist. Und da landet sie theoretisch im Burnout, wenn man das vielleicht so nennen kann. Und sie sagt auch zu den anderen dann, hey, schaut mich nicht an, weil ich bin so braun. Sie erlebt dann auch wieder so, hey, oh Mann, meine Schuld, meine Scham, die ist so groß, hey, guckt mich lieber gar nicht an. Also dieses Ablehnung von Menschen und auch wieder so dieses Erkennen von ihrem eigenen, oh Mann, so weit bin ich doch noch gar nicht. Und die erste Verantwortung von uns einfach liegt in unserem persönlichen Leben mit Gott. Nicht darin zu tun, was andere sagen oder nicht darin zu tun, was man alles machen könnte, sondern zu ihm zu laufen und zu wissen, was er zu uns sagt. Genau, und ihr Leben hat da einfach den ursprünglichen geistlichen Mittelpunkt verloren. Und wie reagiert sie in der Situation? Ich weiß nicht, ob ihr so eine Situation kennt. So dieses, hey, ich mache alles mal, was man machen kann, was gut ist und merke dann, meine eigene Kraft geht aus. Die Braut sagt hier, Jesus, ich brauche mehr von dir. Ich brauche mehr von dir. Und Jesus antwortet ihr und sagt zu ihr, hey, du bist die Schönste unter den Frauen, ich will dich. Jesus bestätigt sie wieder und sagt, hey, alles okay, ich liebe dich total, du bist die Schönste für mich, ich will dich. Egal, wo du gerade bist, in welcher Sackgasse du stehst, er antwortet ihr als fürsorglicher Hirte. Und in diesem Hohelied tut sich Gott offenbaren auf ganz viele verschiedene Weisen. Und hier offenbart er sich so als fürsorglicher Hirte. Und ihre Reise geht einfach weiter mit Punkt 2. Sie bekommt ein neues Verständnis ihrer Identität nochmal im Licht der Schönheit Gottes, weil Gott trotz ihrem Versagen wieder nicht zu ihr sagt, es kann nichts mehr mit dir anfangen, sondern sie wieder bestärkt mit diesem, hey, du bist die Schönste unter die Frauen, ich will dich. Sie erkennt ihre Identität und ist eine begeisternde Zeit in ihrem Leben. Anbetung und Bewunderung als Antwort. Ist eine tiefe Befriedigung über ihre neu entdeckten geistlichen Freuden. Und sie liebt, von Gott geliebt zu sein. Das kennen wir wahrscheinlich alle, so dieses Gefühl, wir spüren was und vielleicht sind wir im Lobpreis oder wir einfach so dieses Gefühl, wow, ich lieb's, geliebt zu sein. Und das ist aber noch keine reife Liebe. Gott umwirbt sie und will sie zu einem Leben der Reife bewegen. Und für sie ist aber Jesus in dem Stadium quasi so wie ein Mittel zum Zweck. Zum Zweck so ihrer irdischen Freude, dass sich's halt gut anfühlt, dass es sich so wohlfühlt. Und als Einstieg eben in dieses Buch erlebt sie, wie Gott sie in ihrer Schwachheit liebt. Und diese Erfahrung lässt sie auch nach mehr schreien. Da kommt auch diese Stelle, dass sie vor Liebe ganz krank ist. Einfach richtig schön. Genau, und da ist einfach so das Herz so für sie, hey, Gottes Liebe ist so für sie da, dass sie sie in ihrem Herz haben kann und dass es ihr gut geht.
Dann geht die Reise weiter mit einem Ruf raus aus der Bequemlichkeit, aus der Komfortzone heraus. Zunächst wird da Jesus als der souveräne König offenbart. Da steht, dass er von über die Berge hüpft. Stellt euch mal so einen riesen Berg vor, wo man so eine Bergtour hochmachen muss, keine Ahnung, mehrere Stunden bis man oben ist. Und Jesus hüpft einfach so über die Berge von einer Bergkuppe zur nächsten. Er ist allmächtig, er kann alles tun. Das wird da einfach ausgedrückt. Jesus, dem ist nichts unmöglich. Und er kommt und er ruft die Braut heraus. Er ruft sie zur Partnerschaft. Er ruft sie aus ihrer Komfortzone heraus. Er sagt, mach dich auf und komm mit mir. Jesus möchte uns auch aus der Komfortzone rausrufen. Jesus möchte auch, dass wir nicht nur in unserem Kämmerle sitzen bleiben. Das ist toll, das ist wichtig, dass wir da Zeit mit ihm haben. Aber er möchte auch, dass wir aus unserer Komfortzone herauskommen. Und was passiert? Sie verweigert sich. Sie geht einen Kompromiss ein. Sie merkt, wenn ich jetzt 100% gehorsam bin, dann wird es Konsequenzen für mein Leben haben und sie traut sich nicht so richtig ran. Und die Folge davon ist, der nächste Schritt in der Reise, dass sie eine Züchtigung, eine Korrektur bekommt. Und Ganz wichtig zu wissen ist, wenn Gott uns korrigiert, wenn er uns züchtigt, Züchtigung ist ja so, hört sich so ganz hart an, also ja, so voll strafend. Und aber wenn Gott uns korrigiert oder züchtigt, dann macht er das immer aus seinem kompletten tiefen Herz der Liebe heraus. Er macht es nicht, um uns zu strafen und um uns irgendwie ja, runterzudrücken, sondern er macht es, weil er eine Sehnsucht nach uns hat, weil er Beziehung mit uns will und weil er weiß, dass diese Korrektur notwendig ist auf unserem Weg der Reife, dass wir näher an sein Herz kommen, dass wir näher zu ihm kommen. Im Endeffekt war es so, sie war ungehorsam, er hat sie gerufen und sie ist lieber in der Komfortzone geblieben, in der Bequemlichkeit. Und weil sie ungehorsam war, ist die Konsequenz, er nimmt seine Gegenwart weg. Also er ist dann nicht mehr da. Und vielleicht geht es uns auch manchmal so, wir spüren Jesus voll Halleluja, ich bin in meinem Kämmerle und Jesus ist da. Und dann soll ich aber rausgehen und plötzlich merke ich, er ist gar nicht da, ich spüre ihn nicht mehr. Weil, ja, die Frage ist, konzentriere ich mich da nur, so wie die Braut, nur auf mich selber oder schaue ich auf Jesus? Und sie merkt, hey, okay, ich möchte ihn haben. Dann steht sie nämlich auf, weil sie merkt, ich brauche ihn. Sie merkt, hey, ich möchte diese Gegenwart, ich möchte das spüren, dass Jesus bei mir ist. Und was passiert? Diese Gegenwart kommt sofort zurück. Die Frische vom Heiligen Geist ist sofort wieder da. Und dann sagt sie, ich möchte dich nicht mehr loslassen. Und ja, das ist vielleicht nicht nur einmal eine Phase in unserem Leben, sondern ich glaube, das ist was, was sich immer mal wieder wiederholt. Einfach, wir sind begeistert, sind voller Feuer für Jesus und dann spüren wir seine Gegenwart. Dann kann es sein, hey, du spürst vielleicht seine Gegenwart nicht mehr so stark. Du denkst, hey, wo ist er? Und er ist nie weg, aber vielleicht spüren wir manchmal nicht so sehr. Aber dieser Wunsch nach ihm, das ist das, was in meinem Herz, was ich mir für mein Herz wünsche, diesen Wunsch nach Gegenwart mit ihm, dass der da bleibt.
Genau, und sie sagt dann auch, hey, ich ergriff ihn und ich ließ ihn nicht mehr los. Sie bekommt eine neue Offenbarung als Jesus von dem sicheren und zuverlässigen Retter. Sie folgt seinem Ruf, er sagt, hey, komm, und sie geht dann und sagt, hier aufstehen will ich denn. Und das ist wie so ein Wendepunkt auch für sie. Sie bekommt so einen Einblick in die sichere Führung des Herrn. Und die Tiefe ihrer Hingabe entspringt dem, was sie da erlebt. Weil Jesus offenbart sich ihr als jemand, der zuverlässig ist, wenn sie ihm gehorcht. Und damit wird ihr Herz einfach für ein tieferes Vertrauen zu Jesus gewonnen. Und der nächste Punkt ist das prophetische Herz des himmlischen Bräutigam. Und zwar, das haben wir letztes Mal, als wir gepredigt haben, haben wir das auch schon gesagt, dass Gott ein Gott ist, der Dinge ruft, obwohl sie noch gar nicht da sind. Also zum Beispiel zum Petrus sagt er, hey, du bist mein Fels, obwohl der sich überhaupt nicht wie ein Fels verhält, weil Gott Dinge schon sieht, die noch gar nicht da sind. Er sagt zu ihr, hey, du bist wunderschön, meine Freundin, und kein Makel ist an dir. Gott benennt uns gemäß unserer prophetischen Bestimmung. Er definiert hier die Braut durch die Sehnsucht ihres Herzens. Er schaut in ihr Herz und sieht das Sehnen in ihrem Geist. Obwohl sie noch schwach ist, sieht er, was sie werden wird. Und alles, was wir dazu tun müssen, ist, dass wir das wollen. Das andere, das tut er. Und vorher hatte sie gefragt, hey, komm mit mir auf die Berge. Und da wollte die Braut dann nicht. Und jetzt geht sie aber mit ihm. Da steht, ich will zum Myrrenberg gehen. Und die Braut gibt sich einfach da Jesus hin. Genau, muss ich mich nochmal ein bisschen konzentrieren. Die Braut gibt sich einfach hier hin als Antwort auf das, dass Jesus sie so nennt. Dass Jesus ihr sagt, hey, du bist wunderschön und kein Makel ist an dir. Und da regt sich in ihrem Herz dann dieses, hey, ich will da mehr von dir, Jesus. Ich möchte mich dir ganz hingeben. Ihre Leidenschaft kommt von seiner Leidenschaft. Und ich habe mir so gedacht, hey, ich wünsche mir voll, dass mein Leben voller Leidenschaft ist für Jesus. Ich wünsche mir, dass ich total die Hingabe für ihn habe. Und manchmal denke ich mir so, hey, wie kriegt man das eigentlich hin? Wie kann man das? Das kann man ja nicht irgendwie produzieren. Und hier ist mir das so klar irgendwie geworden. Immer, wenn Jesus gute Dinge über die Braut sagt, wenn Jesus die Braut beschreibt und er sagt, hey, du bist so schön und wie toll du bist und wie schön du aussiehst, dann brennt das Herz so richtig von der Braut dann zu ihm. Also wenn wir Jesus anschauen und wenn wir ihn suchen, auf ihn hören, was sagt er zu mir, dann brennt mein Herz. Also ich brauche Zeit mit ihm, ich muss ihn anschauen, ich muss über ihn Bescheid wissen, ihn näher kennenlernen und dann brennt es bei mir so richtig los. Und ein Leben totaler Hingabe ist grundlegend wichtig für einen gereiften Dienst. Ich denke, das ist uns irgendwie alle klar. Aber die Hingabe, wo die Braut ihr hier hat, ist der Beginn von einem echten, aber noch nicht völligen Gehorsam. Es ist ein geistlicher Kampf. Und an der Stelle wird die Frau zum ersten Mal Braut genannt, wegen ihrer neuen Hingabe. Weil sie da eben sagt, hey, ja, wenn du mich rufst, dann möchte ich aufstehen.
Genau, die Reise geht weiter, nachdem das prophetische Herz des himmlischen Bräutigams offenbart wird, gibt es jetzt einen Wechsel. Und zwar, jetzt kommt das geraubte Herz des himmlischen Bräutigams. Der Jesus ist völlig von der Braut eingenommen. Wir haben das auch letztes Mal als einer dieser Kernaussagen gehabt, wo der Bräutigam sagt, du hast mir das Herz genommen mit einem einzigen Blick aus deinen Augen. Jesus, wenn er uns anschaut, wir haben es vorher gesungen in dem einen Lied, er jubelt über uns. Das ist so krass, er jubelt über uns. Jesus, der alles gemacht hat, dem alle Ehre gehört, der jubelt über uns, der findet uns genial. Und er beschreibt hier die Braut in einer siebenfachen Beschreibung, wie genial sie ist, über ihren Charakter. Und das ist so cool, also wenn man das durchliest und dann denkt, krass, das sagt Jesus zu mir, das ist einfach ganz besonders, ganz wertvoll. Und sie merkt, hey, ich möchte mehr von ihm. Sie sagt, ich möchte mehr von deiner Salbung, ich möchte mehr von dem, was du für mich hast. Und sie hat jetzt auch keine Angst mehr vor den Prüfungen. Also vor den Prüfungen, vor den Herausforderungen, die das Leben mit in dieser Gemeinschaft mit Jesus bringen kann. In den Versen, da steht drin, dass sie den Nordwind ruft und den Südwind. Und wichtig ist, das zu wissen, dass der Nordwind, das ist eigentlich so ein bitterkalter, eisiger Wind, also ganz will eigentlich niemand haben. Der Südwind ist so der schöne, warme Wind, geht es einem gut. Und sie ruft beides. Das heißt, wenn man es übersetzt, sie sagt, hey ja, ich möchte auch die Leiden haben. Ich weiß, dass auch die Leiden wichtig sind in meinem Leben, die Situationen, wo ich vielleicht eine Krise habe, wie es Zara vorher gesagt hat, weil mich das näher ans Herz von Jesus bringt. Und also, ich sag mal so, als wir frisch verheiratet waren, habe ich immer so gedacht, Zara, die möchte gerade so die Krisen in unser Leben einladen. Da habe ich immer gedacht so, also ich bete lieber, dass gute Sachen kommen. Und manchmal war so das Gefühl, ich habe gesagt, ich brauche doch nicht die schlechte Sache einladen, die kommen schon von alleine, wo man dann da durchgehen dürfen. Und ja, das ist einfach interessant. Sie merkt, hey, ja, wenn ich diese Krisen durchstehe, dann werde ich weiterkommen, dann werde ich reifen. Und da findet eben dieser Wechsel statt. Sie sagt am Anfang, mein Garten, und jetzt redet sie auf einmal von seinem Garten und von seinen Früchten. Sie sagt, komm in deinen Garten. Sie sagt, hey, ja, das gehört dir. Es gehört dir. Und sie sagt, wehe durch den Garten durch. Dein Wohlgeruch soll durch meinen Garten wehen. Und Jesus kommt in den Garten und nimmt sozusagen sein Erbe. Er sagt, hey, wow, danke, dass ich das hier besitzen darf, dass ich das einnehmen darf. Und er kommt. Und er kommt und was macht er? Er beantwortet das Gebet mit dem Nordwind. Also sie sagt, hey, Nordwind und Südwind, komm. Und er kommt und sie kriegt gleich, sage ich mal, die Quittung dafür, also im übertragenen Sinne. Denn es kommt ein zweifacher Reifetest. Er steht da und klopft wieder an. Und er sagt, hey, ich komme aus der Nacht heraus. Und er sagt, mein Kopf ist voller Tau, meine Locken voll von Tropfen der Nacht. Also es heißt, er war draußen in der Nacht. Nacht immer eher ein Bild von Schmerz, von Dunkelheit, vielleicht eine Krise in meinem Leben, vielleicht wo es nicht so gut ist. Und der Tau, so dieses auf der Haut oder auf dem Haar, heißt, hey, es ist ihm kalt, es geht ihm nicht gut. Und wenn man das mal übertragen, einige Bücher später in der Bibel, da gibt es ein ähnliches Bild. Und zwar ist Jesus im Garten Gethsemane, draußen in der Nacht. Und er ist da und betet. Und mit Sicherheit war es da auch nicht warm, ich weiß es nicht genau, aber stellen wir uns einfach vor, er ist da in der Nacht und er weiß, hey, ich bin hier am Punkt meiner Leiden angekommen. Er merkt, er sagt, Papa, wenn es irgendwie geht, dann lass diesen Kelch des Leidens an mir vorbeiziehen. Und im Endeffekt steht er jetzt da und lädt die Braut ein und sagt, hey, möchtest du mit mir kommen? Möchtest du auch in meine Leiden mit mir gehen? Er beantwortet eben das Gebet mit dem Nordwind und Südwind. Und dieses Mal ist ihre Reaktion anders. Am Anfang, da bleibt sie in der Komfortzone und sagt, oh, lieber nicht. Ich warte mal hier lieber gechillt auf meinem Lager. Und diesmal steht sie sofort auf. Und was passiert? Er ist wieder nicht da. Wie am Anfang, er hat sich entzogen, aber dieses Mal hat er sich nicht entzogen, weil sie ungehorsam war, sondern weil sie eine Prüfung durchmachen darf. Und so geht es uns auch in unserem Leben. Ich weiß nicht, jeder von uns hat mit Sicherheit schon einige Prüfungen durchmachen dürfen, müssen. Und einmal ist es ein Leidenstest, weil seine Gegenwart weg ist. Und was will Jesus uns damit sagen? Er will sagen, hey, bin ich dir auch dann wichtig, wenn du mich nicht spürst? Glaubst du auch dann, dass ich da bin, wenn ich nicht spürbar bin? Wenn du vielleicht irgendwo im Tal bist und du hast das Gefühl, ich bin nicht da, glaubst du dann trotzdem, auch wenn du es nicht fühlst, dass ich da bin? Und sie glaubt es und sie macht sich auf. Und dann kommt der zweite Leidenstest, und zwar Verfolgung und Ablehnung. Sie geht raus und sucht ihn, und das sind die Wächter. Und die Wächter, die schlagen sie. Die nehmen ihr Gewand weg, also irgendwie so einen Umhang gehabt, und sie ziehen das weg. Also man kann es sagen, die nehmen ihren geistlichen Schutz weg. Sie wird vielleicht zurückgewiesen in ihrem Dienst, in dem, was sie gemacht hat. Vielleicht bekommen wir Ablehnung dafür, dass mir für Jesus Juhu schreit. Vielleicht werden wir von anderen blöd angemacht oder die sagen, hey, was ist das für ein verrückter Spinner oder geht's eigentlich noch? Und Jesus fragt, hey, stehst du auch dann zu mir, wenn du abgelehnt wirst? Stehst du auch dann zu mir, wenn andere Leute auf dich schaut und dich schräg anguckt oder sagen, hey, das ist doch ein Spinner oder das geht nicht? Oder auch wenn Leute in der Gemeinde, vielleicht die auch Jesus kennen, uns ablehnen und sagen, hey, das ist zu extrem.
Und dann kommt die Antwort der Braut auf den zweifachen Test. Sie sagt, hey, ich liebe dich, Jesus, auch wenn ich dich nicht spüren kann und auch wenn es nicht so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe. Sie sagt zu ihm, ja, ich gehöre dir, egal was kommt. Und das ist das Ja auf der tiefsten Ebene der Liebe. Und ihre Antwort geschieht auch in tiefster Demut. Sie erkennt nämlich auch, dass sie es alleine nicht schaffen kann. Sie fragt diese Töchter Jerusalems, die ja irgendwie weniger geistlicher sind oder sonst immer sie fragen, was sie jetzt so macht und auf sie aufblicken. Sie fragt die, hey, habt ihr den gesehen, den ich lieb? Könnt ihr mir suchen helfen? Also sie erkennt, dass sie ihre Geschwister braucht, egal wie weit die geistlicher sind oder wie wenig geistlich. Sie weiß, sie erkennt in Demut, hey, ich schaff's nicht alleine. Und die Töchter Jerusalems, die anderen, die fragen sie dann, hey, warum bist du eigentlich so hingegeben an deinen Bräutigam? Was ist denn an dem so besonders? Und sie ist in dieser Phase, wo Jesus sich entzogen hat, wo sie Ablehnung hat, also wo es ihr schlecht geht. Und sie antwortet dann, hey, und Gott offenbart sich hier als majestätischer Gott. Sie beschreibt dann Gott hier, das möchte ich euch geschwind vorlesen. Sie sagt, mein Freund ist weiß und rot, auserkoren unter vielen Tausenden. Sein Haupt ist das feinste Gold. Seine Locken sind graus, schwarz wie ein Rabe. Seine Augen sind wie Tauben an den Wasserbächen. Sie baden in Milch und sitzen an reichen Wassern. Seine Wangen sind wie Balsambeete, in denen Gewürzkräuter wachsen. Seine Lippen sind wie Lilien, die von fließender Myrrhe triefen. Seine Finger sind wie goldene Stäbe voller Türkise. Sein Leib ist wie reines Elfenbein mit Saphiren geschmückt. Seine Beine sind wie Marmorsäulen, gegründet auf goldenen Füßen. Seine Gestalt ist wie der Libanon, auserwählt wie Zedern. Sein Mund ist süß und alles an ihm ist lieblich. So ist mein Freund. Ja, mein Freund ist so, ihr Töchter Jerusalems. Also sie sagt, hey, alles an ihm ist begehrenswert. Sie kennt ihn ganz genau. Sie kann so viele Dinge an ihm beschreiben. Und ich habe mich so gefragt, hey, was antworten wir denn, wenn jemand fragt, hey, warum glaubst du an Gott? Warum folgst du Jesus nach? Warum bist du Christ? Was ist unsere Antwort? Wie nah sind wir mit ihm verbunden? Wie gut kennen wir ihn? Und was macht unser Herz da? Also da ist bei mir ziemlich viel Luft nach oben und da möchte ich einfach ja ihn kennenlernen. Er ist eine Person, er ist so riesig, also wow. Und sie spricht von ihm, trotz dass sie in dieser Zeit ist, wo sie ihn nicht spürt, wo nichts geht, wo sie Ablehnung bekommt, wo sie alles in Frage stellen könnte, wo sie sagen könnte, hey Gott, wo bist du? Ich falle jetzt vom Glauben ab, da geht nichts. Sie spricht von ihm als ihrem Geliebten. Sie interpretiert diese harte Prüfungen so, dass sie sogar noch die Reife ihrer Liebe erhöhen, dass sie sie nicht wegzieht von ihm, sondern dass sie es näher dran zieht an ihm. Und die anderen reagieren dann drauf und sagen, wow, also wenn der so ist, komm, den müssen wir schnell finden. Das wollen wir auch, was du da gefunden hast. Hey, wenn wir so begeistert sind von Jesus, das wollen die anderen auch. Und dann endlich kommt die Zeit nach der Prüfung. Jesus lobt sie nach der Zeit der Prüfung, ist der 10. Punkt. Und ich weiß nicht, ob ihr solche schweigenden Zeiten kennt, wo man das Gefühl hat, man spürt nichts. Jesus, wenn man ihn was fragt, man hört irgendwie keine Stimme. Irgendwie ist alles komisch. Also ich kenne das immer mal wieder in so Phasen und das sind echt unangenehme Zeiten. Die hätte ich am liebsten nicht. Am Anfang, wo das mal angefangen hat, habe ich gedacht, ja, was ist denn das jetzt? Das habe ich ja noch nie erlebt. Dann habe ich mit anderen geredet, da hätte ich gesagt, das kennen sie auch. Da war ich wieder ein bisschen beruhigt. Aber das will man eigentlich nicht, weil das ist schon eine Prüfung. Das fordert einen schon raus. Und die Zeit der Prüfung ist vorbei und Jesus bricht sein Schweigen. Er beschreibt wieder mal ihre verborgene Schönheit. Er sagt, hey, du bist so schön, meine Freundin, lieblich wie Jerusalem, gewaltig wie ein Heer. Und hier beginnt es nochmal eine neue Tiefe zu haben. Er beschreibt, wie überwältigt sein Herz angesichts ihrer ist. Er sagt ihr, hey, du hast den Test gut bestanden. Sie hat die größten Feinde geschlagen, nämlich die, die in ihrer eigenen Seele sind. Die stärksten Mächte, die überwunden werden müssen, sind nicht Dämonen oder irgend sowas, sondern das sind die Kräfte unseres eigenen Herzens. Bequemlichkeit, Misstrauen, hey, meint Gott wirklich gut? Kann ich ihm wirklich vertrauen? Kann ich wirklich mein Leben auf ihn bauen? Stolz, Angst, all diese Dinge, die in unserem Herzen sind. Und Gott sagt, hey, deine Hingabe hat mein Herz überwältigt. Er sagt diesen Satz zu ihr, wende deine Augen ab von mir, denn sie verwirren mich. Alle Armeen der Hölle können Jesus Christus nicht bewältigen, aber die hingegebenen Augen des Volkes Gottes überwinden ihn, wenn sie ihn in Zeiten der Prüfung treu bleiben. Also, wenn du dich gerade in so einer Situation befindest, oder auch du Leute kennst, die in so einer Situation sind, wo es scheinbar alles so aussieht, als dass irgendwie nichts geht oder dass alles schief geht. Ich spüre nichts, ich kriege nur Ablehnung, es passiert nichts, es entwickelt sich nichts weiter. Hey, wenn Gott und Gott sieht es, dass wir ihm treu bleiben, hey, das bringt sein Herz zum Schmelzen. Das ist nochmal ganz anders, wie wenn uns gut geht, wir fühlen alles und alles läuft easy, dann ist es leicht, ihm nachzufolgen. Aber er sieht es genau da, wo es schwierig für uns wird, hey, und er ist total begeistert. Und Gott sagt zu dir, wenn du in so einer Zeit stehst, oder auch zu jedem, der das erlebt, hey, du bist so schön, meine Freundin, du bist so schön.
Ja, und jetzt kommt nochmal ein Perspektivenwechsel. Und zwar kommt jetzt die Rechtfertigung der verfolgten Braut. Jetzt hat die Braut so ihre Identität richtig verstanden. Und jetzt merkt sie, hey, jetzt bin ich auch bereit, dass ich der Gemeinde diene. Und
soll mal kurz die Grafik erklären?
Darfst du gerne können.
Also, die haben ja selber gezeichnet. aber so wollten wir es auch. Einfach, das ist so die Reise der Braut in kleine Schritte aufgezeigt. Zuerst ist einfach diese Liebe von Jesus da für sich selber, dass es ihr gut geht, dass sie so richtig da, ja, dass sie ihr selber es gut geht. Und dann merkt sie so, hey, ich gebe dieses Herz, ich gebe das Jesus. Auch wenn Leiden kommt, auch wenn es mir nicht gut geht, mein Herz gehört nicht mehr mir, sondern ich gebe es dem König. Und dann dieser dritte, letzte Reifeschritt, da gibt sie dieses Herz der Gemeinde.
Genau, und die Gemeinde steht natürlich da und sagt, juhu, alles super gut. Nein, ein bisschen anders. Also es gibt manche, die merken, hey, wow, da ist jemand, hey, die hat was Besonderes, da möchte ich auch was davon haben. Ich muss mal ganz schön gucken. Und zwar steht da, wende dich hin, wende dich her, dass wir dich schauen. Also sie tanzt da, kann man sich so vorstellen. Das heißt, sie schüttet ihr Herz aus, einfach das, was sie vom Bräutigam hat. Und dann gibt es aber ein paar andere, die sagen, hey, was guckt ihr die so beim Tanzen an? Also einerseits gibt's Brüder und Schwestern, die sagen, wow, hey, cool, was du erlebt hast. Ich möchte davon mehr hören. Zeig mir das. Und andere, die sind vielleicht eher neidisch oder die sind eher so hey, ist doch übertrieben. Das braucht doch nicht sein. Und die sagen, warum guckt ihr sie an? Und Jesus aber selber, also in den folgenden Versen dann, tut der Bräutigam selber die Braut bestätigen. Er selber sagt, hey, du bist meine Braut und du hast das Herz am richtigen Fleck, ich liebe dich und das ist einfach genial. Und wenn wir das tun, ein guter Freund von mir, der betet das manchmal mit mir und der sagt, Jesus, lass uns das tun, was du segnen kannst. Und wenn wir das tun, was Jesus segnen kann, dann werden das die Leute erkennen, dass es von ihm kommt. Auch wenn sie vielleicht, manche werden vielleicht darauf trotzdem mit Ablehnung reagieren, aber er wird uns bestätigen. Wenn wir das tun, was er segnen kann, wird er uns bestätigen und wird zeigen, hey, ich bin für dich und das ist richtig, was du da tust. Und aus dem heraus kommt sie in die reife Partnerschaft mit ihm. Und die reife Partnerschaft, möchte ich einfach drei Punkte kurz dazu sagen. Einmal zeigt sich die reife Partnerschaft in Gehorsam. Und Jesus sagt, hey, wenn du gehorsam bist, das ist für mich so ein Wohlgeruch, das ist so eine Wohltat, das ist einfach genial. Und ich möchte sein, ich möchte Jesus gehorsam sein, weil ich weiß, nicht aus einer Pflicht heraus, sondern weil ich weiß, hey, er findet es so schön, er freut sich so über unser gehorsames Herz. Und das Zweite ist die Bitte um mehr Kraft. Sie weiß, hey, ich brauche Jesus. Ich brauche Jesus in meinem Dienst. Ich brauche Jesus in meinem Alltag. Und sie sagt, begleite mich. Steh mir bei. Ich möchte gar nicht alleine laufen. Ich möchte gemeinsam mit dir gehen. Ich möchte, dass du bei mir bist. Und das Schönste dann, diese reife Partnerschaft zeigt sich in der vollkommenen Einheit. Jesus und ich, da steht, dass seine linke Hand unter ihrem Kopf ist und mit der rechten Hand herzt er sie. Und ich finde es so ein schönes Bild. Und stellt euch das einfach vor. Jesus ist da, hält euch ganz nah bei sich. Ihr spürt seine Geborgenheit. Ihr merkt, hey, wow, hier genau bin ich richtig. Genau das ist der richtige Ort. Da möchte ich sein. Und dann kommt die Krone obendrauf. Da haben wir es letztes Mal auch davon gehabt. Das Brautsiegel. Jesus fragt die Braut oder ja, er sagt, hey, lege dich jetzt wie ein Siegel auf dein Herz. Lege mich wie ein Siegel auf dein Herz. Das ganze Buch, das beginnt mit der Sehnsucht nach einem Kuss. Ah, ich hätte gerne einen Kuss, küss mich mit den Worten deines Mundes. Und es endet jetzt, oder kurz vor Schluss, mit dem Siegel von einer ewigen Liebe, von dem ewigen Feuer. Also viel, viel mehr noch als, ich sage jetzt mal, ein einfacher Kuss, der genial ist. Also wenn Jesus uns küsst mit seinen Gaben, mit seinen Geschenken, mit allem, ist echt genial. Aber dieses ewige Feuer, das auf meinem Herz ist, dieses Wissen, hey, mein Herz gehört Jesus und er ist in meinem Leben und er erfüllt mich voll und ganz, das ist noch viel, viel besser, weil das trägt mich auch durch die schlechten Zeiten durch. Das Wissen, das trägt mich auch dann durch, wenn ich Ablehnung habe. Diese übernatürliche Liebe, die Jesus in unser Herz legen möchte, hey, die macht uns fähig, dass wir auch unsere Feinde lieben können. Und ich glaube, dass wir mehr und mehr da in eine Zeit reinkommen, wo das interessant für uns wird. Ich glaube, bisher war das vielleicht so, ja, Feinde lieben, okay, da gibt es mal Leute, die mögen uns nicht so sehr. Aber ich glaube, es wird immer mehr kommen, dass wir da bereit sein müssen, unsere Feinde zu lieben. Und seine übernatürliche Liebe, die ist das, was wir dafür brauchen. Die übernatürliche Liebe, die gibt uns Kraft zu dienen in Demut. Dass man uns selber nicht in den Mittelpunkt stellen möchte, sondern dass wir uns geringer achten können, dass wir in Demut dienen. Aber die gibt uns auch die Kraft, gegen den Strom zu schwimmen. Diese Liebe von Jesus, ey, ich brauche die, gegen den Strom zu schwimmen. Und zwar gegen den Strom zu schwimmen von Dingen, die in unserer Gesellschaft passieren, die in unserer Welt abgehen, wo ich sage, hey, nee, da möchte ich die Werte von Jesus hochhalten und möchte da dagegen schwimmen. In einer guten Weise, natürlich nicht hier, ich hau drauf, sondern einfach in einer guten Weise. Diese Liebe von Jesus, die in meinem Herz versiegelt ist, die gibt mir Kraft, die Wahrheit in Liebe zu sprechen. Das muss ich auch üben. Also Wahrheit zu sprechen fällt mir jetzt nicht so schwierig, aber Wahrheit in Liebe zu sprechen, puh. Aber genau das ist das, wo ich die Liebe von Jesus, mit der mein Herz versiegelt, brauche. Und noch ein letzter Punkt, dass ich Jesus bekennen kann. Egal, was auch noch kommen wird. Dass ich ihn bekennen kann, weil seine geniale, tiefe Liebe auf meinem Herzen ist.
Genau, jetzt sind wir beim letzten Punkt angelangt. Eigentlich ist die Reise der Braut schon abgeschlossen, weil jetzt ist sie ja so richtig hingegeben und alles super, hat das Siegel auf ihrem Herz. Aber dann kommt noch dieser letzte Punkt und der heißt die letzte Fürbitte und Offenbarung der Braut. Und ihre letzte Fürbitte, also ihr letztes Gebet, gilt der Gemeinde. Genau, sie betet jetzt für den Rest der Gemeinde, dass auch die anderen dahin kommen mögen, in dem zu leben, wo sie drin bereits lebt, in dieser heiligen Leidenschaft. Und das finde ich total cool, weil das war nicht so richtig auf meinem Schirm tatsächlich, weil so diese Reise von der Unreife zur Reife hat ja mit mir zu tun und ich will dann mit Jesus ganz alles toll haben. Aber dass diese letzte Phase einfach, hey, für die anderen, die Nächsten liebt, die Gemeinde liebt, dass das so eng verknüpft ist, das war mir nicht so bewusst. Und Jesus gibt ihren letzten Auftrag und er sagt hier, die du wohnst in den Gärten, während die Gefährten deiner Stimme lauschen, lass mich hören. Wieder drei Teile, also die du wohnst in den Gärten, das kann so viel bedeuten wie die Braut geht in unterschiedliche Gemeinden umher oder in unterschiedlichen Locations und die anderen hören ihr zu, also die Gefährten hören ihrer Stimme zu, weil sie hat was zu sagen, weil sie in dieser Gemeinschaft mit Jesus lebt, erzählt sie den anderen davon und er bittet sie dann, hey, lass mich hören. Hey, vergiss nicht in all diesem, wo du gibst und wo du jemand anderes weiter zu erzählst, lass, dass ich deine Stimme höre, dass du Gemeinschaft hast mit ihr. Er sagt zu ihr, hey, verzettel dich nicht in deinem blühenden Dienst, sodass keine Zeit mehr fürs Gebet bleibt. Er ruft sie, in diese Gemeinschaft weiterhin zu bleiben, in dieser engen Herzensbeziehung mit ihm. Und sie betet dann ganz am Schluss ein Gebet. Und das ist echt, also richtig krass. Das ist der ganz letzte Vers im Hohelied. Und der geht so. Enteile, mein Geliebter, und tu es, einmal der Gazelle gleich und dann oder dem jungen Hirsch auf den Balsambergen. Also ich habe das gelesen, kann überhaupt nichts damit anfangen. Erstmal enteile, da denkt man ja, der soll irgendwie weg. Aber das heißt, enteile mein Geliebter, also komm schnell her zu mir, wie die Gazelle, also ganz schnell. Komm schnell her zu mir, also komm zu mir, dass wir Beziehung haben, dass wir Freundschaft haben. Und die zweite Bitte, also komm her wie ein Hirsch, auf den Balsambergen, bedeutet Folgendes. Also, das ist wirklich krass. Das bedeutet das zweite Kommen Jesu, weil die Gewürzbalsamberge weisen auf die ewige Stadt hin. Sie sagt quasi, du bist der große Hirsch, du bist der große Überwinder auf dem großen Berg der Gewürze. Du bist der König der ewigen Stadt. Und vom Prinzip spricht sie mit anderen Worten das aus, wie es ganz zum Schluss im Buch der Offenbarung zu finden ist, wo Jesus sagt, hey, ja, ich komme bald, und die Antwort der Braut ist, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Und dieses Gebet betet sie quasi auch ganz am Ende vom Hohelied. Also das ist doch echt krass, muss man echt sagen. Genau, jetzt dürft ihr erstmal durchatmen. Gut gemacht, vielen Dank fürs Zuhören. Genau, die Frage, die wir am Anfang so gestellt haben, war ja, hey, überleg mal, wo stehst du? Und bei uns ist es so, wir haben einen Ehevorbereitungskurs gemacht und da musste man so Fragen ausfüllen. Und dann kam die Auswertung und wir waren schon ganz aufgeregt, ja, wir passen bestimmt voll super zusammen und alles ganz toll. Und dann sagt der Mann zu uns, ja, also ihr habt ein bisschen ein Problem mit Idealisierung. Weil das Ergebnis ist so gut, das kann gar nicht sein. Ihr habt euch so gut eingeschätzt und ihr wollt so sehr, dass alles so toll ist, dass ihr euch immer die höchste Punktzahl gegeben habt. Und ich muss euch leider sagen, das ist nicht so. Das ist idealisiert, das kann nicht sein. Und manche von uns neigen dazu, also wenn wir jetzt so fragen, hey, wo stehe ich? Dann denken wir so, ja, bestimmt bin ich doch schon fast ganz am Ende und ich liebe ja auch die Gemeinde und so, bestimmt. Das wäre ja auch so toll. Und andere von uns neigen eher so dazu, sich sehr klein zu machen und zu sagen, oh je, bestimmt bin ich noch ganz am Anfang und ich mache ja noch so viel falsch. Und da kommt immer wieder das Gleiche, wahrscheinlich bin ich im ersten Kapitel in Vers 1 oder sowas. Und das Ergebnis von beidem ist nichts, weil das Ergebnis von dem einen ist der Stolz, dass man denkt, wow, ich bin ja schon ganz weit, muss ja eigentlich gar nichts mehr machen. Und das Ergebnis von dem anderen ist Verdammnis, ich bin ja eh so schlecht, ich bin ja eh noch nicht so weit, alle anderen sind ja eh besser. Und bringt beides gar nichts, ist nicht göttlich. Und deshalb ist vielleicht auch die bessere Frage, die wir uns stellen können oder die wir uns stellen müssen, hey, Heiliger Geist, was ist jetzt gerade dran, wo ich stehe? Was ist dran für mich? Egal, wo ich stehe, was möchtest du, wie ich reagiere? Ist vielleicht bei mir so eine Phase, also das habe ich so für mich gemerkt, bei mir ist gerade eine Phase, es fühlt sich so still an. Ist vielleicht was, wo du mir sagen möchtest, wo ich Gehorsam üben muss? Ist es vielleicht aber auch so einfach ein Reifezeichen und ich bleibe einfach an dir dran? Genau. Und die Frage müssen wir uns sowieso immer wieder ja stellen, egal wo wir im Leben stehen. Hey Jesus, was ist jetzt dran? Was möchtest du? Und wir haben euch so Zettel austeilt auf eure Sitze. Da sind Gebete drauf.
Darf ich das machen? Mhm. Genau, ich übernehme jetzt mal hier wieder. und zwar, wenn die Musiker nach vorne kommen könntet, wäre schön. Wer keinen Zettel hat, der liegt vielleicht noch auf ein paar Stühle welche, da können wir noch gucken, dass man irgendwie verteilt bekommt. Wir haben unser Lobpreisteam gebeten, dass sie einfach jetzt zunächst mal einfach ein paar Minuten, zwei, drei Minuten nehmen, um einfach nur ein bisschen instrumental zu spielen. Und ihr dürft auch gern beide Lieder, weil wir gut durchkommen, sind auch gern, wenn ihr spontan seid, beide Lieder machen. Genau, möchtet euch einfach einladen. Wir haben euch diese Zettel verteilt, da sind einfach ein paar Gebete der Nachfolge drauf. Ihr könnt es als Hilfe nehmen, in Anführungszeichen Hilfestellung, aber ihr dürft einfach nur euch zurücklehnen und das genießen und einfach mal Jesus fragen und der Heilige Geist fragen, hey, wo stehe ich gerade? Wo bin ich gerade auf meinem Weg, auf meiner Reise mit dir? Und unser Leben geht manchmal hoch, manchmal runter, manchmal hoch, manchmal runter. Es ist nicht so eine lineare Bewegung und dann sind wir irgendwann mal ganz oben, sondern es ist so ein Up and Down. Und ja, lass einfach der Heilige Geist jetzt dein Herz erfüllen, dass er einfach zu dir sprechen darf. Ich wollte noch beten, willst du noch was sagen? Willst du beten? Soll ich beten? Ja, Jesus, ich danke dir einfach dafür. Für die Berührung, die wir mit dir haben dürfen, Jesus. Ich danke dir, Jesus, dass du uns mit deinem Wort küssen möchtest. Ich danke dir, dass du über uns jubelst. Ich danke dir, dass du uns gigantisch schön findest. Ich danke dir, Jesus, dass wir auf der Reise sind mit dir. Ich danke dir, Jesus, dass wir nicht alleine sind. Ich danke dir, Jesus, dass du uns mit deiner feurige Liebe versiegelt, dass du uns bereit machst, mit dir zu gehen, bis an die Enden der Welt, aber auch zu unserem Nachbarn oder in unsere eigene Familie. Ich danke dir, Jesus, dass wir mit deiner vollkommenen Liebe ausgefüllt sind, egal ob wir uns gerade auf dem Berg oben fühlen oder unten im Tal.
Herr, und ich danke dir, dass du so groß bist, dass du so liebevoll bist und ganz sanft, Herr, und dass du trotzdem auch der Löwe bist, dass du ein verzehrendes Feuer bist. Ich danke dir, dass du fürsorglich bist. Ich danke dir, ja, dass du das für uns bist, in welcher Situation wir auch immer sind. Herr, danke, dass deine Liebe feststeht für uns, dass deine Leidenschaft immer brennt. Herr, dass du uns anschaust und dass du sagst, hey, ich liebe dich so sehr. Ich mag dich so, hey, ich mag alles an dir. Ich sehe dich mit allem Schwarzen und mit allem Weißen. Ich sehe dich mit all deinen guten Sachen, mit all dem, was du schon erreicht hast, Herr. Und ich sehe dich auch mit allem, wo es schlecht läuft, mit allem Versagen, Herr, mit allen Fehlern, mit allem, ja, was ansteht, mit all unserer Bequemlichkeit auch, mit unserer Lauheit, wo wir oft ja, uns nicht rufen lassen oder wo wir noch zögerlich sind. Und danke, dass du immer mit offenen Armen dastehst, dass deine Liebe und dein Feuer einfach da sind. Und ich bitte dich, dass du uns begegnest, da wo wir stehen, jedem so, wie es braucht und wie es aushalten kann. Herr, wir brauchen dich und wir wollen dich, Herr. Wir wollen dir nachher. Und wir sagen wie die Braut, zieh mich dir nach und so wollen wir laufen. Danke, Jesus.
Wow, vielen Dank, Sarah und Andi. Ja, genau, klatscht mal. Ich weiß nicht, ging es euch auch so? Hat das Herz nicht gebrannt beim Zuhören? So wie Sebastian mal gepredigt hat bei den Emmaus-Jüngern, als sie unterwegs waren mit Jesus und es gar nicht merkten, dass er neben ihnen lief. Aber das Herz brannte, also so ging es mir jetzt die ganze Zeit bei der Botschaft. Danke dafür.